Freiheit und Ordnung. Dazu möchte ich auch nun weiter etwas sagen. Zwischen diesen zwei Begriffen besteht, wie schon angedeutet, eine gewisse Spannung. Auf der einen Seite überlappen sie sich. Überlappen heißt, sie überschneiden sich. Freiheit hört nicht notwendigerweise da auf, wo Ordnung ist, und Ordnung hört nicht notwendigerweise dort auf, wo Freiheit beginnen würde, sondern sie überlappen einander. Auf der anderen Seite setzen sie einander auch Grenzen, denn wo Ordnung ist, da ist nicht vollkommene Freiheit. Wo vollkommene Freiheit ist, da ist Chaos. Das haben wir erfahren aus dem letzten Wort, aus dem letzten Vers des Richterbuches. Wenn jeder tut, was er will, dann geht's schlimm hinaus, denn wir wollen nicht immer tun, was unser Gott, der uns geschaffen hat, will. Aber dennoch, wenn sein Wille in unserem Leben da ist, dann wollen wir seinen Willen tun. Und wenn wir dann tun, was wir wollen, dann haben wir ja absolute Freiheit. Die Freiheit, die Gott vorgesehen hatte. Also zwischen diesen zwei Begriffen besteht eine gewisse Spannung. Sie überlappen einander, sie setzen aber auch einander Grenzen. Nun möchte ich mit uns einige Bibelverse lesen. Ich will keine geordnete oder systematische Predigt heute Morgen halten oder zu einem Thema eine Predigt halten oder einen Vortrag, sondern ich möchte einige Verse mit uns besprechen. Ich denke, das wird auch etwas einfacher vielleicht sein. Wir sind gewohnt, das Wort Gottes vor uns zu haben. Und wenn wir das heute Morgen tun, dann glaube ich, kann Gottes Wahrheit in uns hineingehen und der Heilige Geist kann es uns verklären. Also schlagen wir zuerst auf den Galaterbrief. Wer seine Bibel dabei hat, wird vielleicht ein wenig mehr davon haben, obwohl das Hören des Wortes Gottes seinen Wert hat. Nur wenn zwei Sinnen beteiligt sind, Auge und Ohr, dann soll man ja etwas mehr davon haben. Also Galater Kapitel 5, Vers 1. In der Freiheit, mit der Christus uns befreite. Wir haben schon die Wahrheit, auf die Bruder Hähnel hinwies. Freiheit heißt Befreiung. Man wird von Gebundenheit losgelöst. Von der Freiheit oder in der Freiheit, mit der Christus uns befreite, steht also fest. Mit anderen Worten, wir selbst haben uns in Zucht zu nehmen, damit wir frei bleiben. Eine interessante Formulierung. Und lasst euch nicht wieder in einem Joch der Versklavung festhalten. Man soll sich nicht wieder versklaven lassen. Man soll in der Freiheit stehen, die Christus uns gebracht hat. Die nächste Stelle, Vers 13 im selben Kapitel. Ihr wurdet im Blick auf Freiheit gerufen. Brüder, Paulus betrachtet seine Leser nicht als Untertanen, er ist nicht Herr ihres Glaubens, ihrer Beziehung zu Jesus Christus, sie sind seine Brüder. Das heißt also, dass er sie freisetzt. Brüder sind Ebenbürtige. Da hat keiner das letzte Recht, den anderen zu bestimmen, zu befehlen. Paulus kann aber auch sagen, dass er Apostel Jesu Christi ist. Das ist er auch und bleibt er hier. Nur, er ist nicht nur Apostel. Hier haben wir schon die Spannung zwischen Ordnung oder Verordnung und Freiheit. Zu gleicher Zeit ist Paulus einer, der die Galater sagen, der ihnen sagen darf, wo es lang geht. Aber in seinem Herzen betrachtet er sie als Brüder. Noch einmal oder etwas näher betrachtet, näher angesehen. Paulus ist ein Apostel, der aber auf Christus blickt und den Auftrag von Christus wahrnimmt und ihn weiterzugeben hat. Die Beziehung, die er als Apostel hat, besteht zwischen ihm und Jesus Christus. Christus ist sein Sendender, er ist ein Gesandter, er steht im Schatten des Christus. Er richtet seine Botschaft aus an andere. Und wenn sie zu Jesus Christus gekommen sind, werden sie zu Brüdern und Schwestern in Christus. Paulus kann nicht, auch nicht als Apostel, letztlich über die Geschwister verfügen. Aber er teilt mit, was Jesus Christus, der unsere Autorität ist, gesagt hat. Und dass er dieses getreulich tut, dass er seine Worte Wort für Wort von Jesus Christus bekommen hat, das macht ihn zu einer Autorität. Aber als Brüder können sie eigentlich das verweigern. Er setzt sie frei, er stellt sie frei. Auch so sollten wir einander letztlich freigeben. Wir können einander nicht bestimmen. Wir fragen manchmal, wie können wir gewisse Auswüchse verhindern? Letztlich können wir es nicht. Wir sind ohnmächtig, im Leben des anderen etwas auszurichten. Niemand von uns kann den anderen auch nur im Geringsten verändern. Das muss Gott tun, Jesus Christus. Aber wir können von Jesus gebraucht werden, weiterzugeben. Und dann, wenn der andere geneigt ist, die Autorität von Jesus Christus anzukennen, dann kann er das annehmen. Wir sind also Brüder, die unter der Autorität Gottes stehen. Also, ihr wurdet im Blick auf Freiheit gerufen. Auch Gott selbst stellt uns in einem gewissen Sinne frei. Er hat uns nicht berufen, wie es leider meistens übersetzt wird. Er hat uns nicht in dieser Weise bestimmt. Er ist auf uns zugekommen, wir sind in seinem Bilde geschaffen und nun ruft er uns und wir dürfen entscheiden, ob wir Ja oder Nein sagen wollen. So wie Adam und Eva im Garten, sie durften Nein sagen, sie durften Ja sagen. Natürlich hatte das die Konsequenzen, aber die Menschen mussten entscheiden, welche Konsequenzen sie auf sich nehmen wollten. Wir sind im Blick auf die Freiheit gerufen worden. Gott will, dass wir nicht gebunden sind, wo es uns schaden würde. Er will, dass wir heile, gesunde Freiheit kennen. Aber der Vers ist noch nicht zu Ende. Allein lasst die Freiheit nicht ein Vorwand, eine Entschuldigung für das Fleisch sein, sondern durch die Liebe leistet einander Sklavendienst. Jeder von uns, obwohl wir Brüder und Schwestern sind, darf von sich aus entscheiden, ich will der Sklave meines Bruders sein und will ihm dienen, will zu seiner Freude und ganz besonders zur Freude meines Herrn ihm dienen. Wir sollen die Freiheit, die wir genossen haben, in die wir gestellt sind, die Freiheit vom Gesetz Moses, die sollen wir nicht zur Gelegenheit nehmen wollen, jetzt zu tun einfach, was unser Fleisch gelüstet, was unsere Neigungen wären. Gesetzlichkeit ist nicht nur, das heißt die Mentalität der Gesetzlichkeit, ist nicht nur die Schwäche einiger Christen, die gern nach Regeln leben wollten. Sie ist auch die Schwachheit derer, die nicht nach Regeln leben wollen. Denn sie sagen immer wieder, wo steht das geschrieben? Wer will mir das verbieten? Wie haben sie ein Recht, mir das zu verbieten? Und so weiter. Mit anderen Worten, sie sind auch gesetzorientiert. Sie denken auch nach dem Gesetz. Nur sagen sie, es ist mir nicht befohlen und deshalb darf ich ohne Gesetz leben. Aber ihr Denken ist im Rahmen des Gesetzes. Und das eine ist so verkehrt wie das andere. Wir sind zu Christus gerufen worden, nicht zu Regeln, zu Gesetz. Diese Freiheit, in der wir stehen, soll nun nicht gebraucht werden, um uns wieder zu entschuldigen oder die Entschuldigung aufkommen zu lassen, dass wir nun tun könnten, was unsere Neigungen uns anbieten würden. Nein, Wir sind auf die Person von Jesus Christus ausgerichtet. Er ist unser Gesetz. Und dann sind wir frei. Wir lesen weiter in Vers 18. Werdet ihr aber vom Geist geleitet, vom Heiligen Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz Moses. Der Heilige Geist führt uns durch das Wort des Evangeliums und er erinnert uns in unserem Gedächtnis an das, was wir bereits vernommen haben aus dem Wort Gottes. Und wenn er uns leiten darf, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz Moses. Das heißt nicht, dass man nicht das tun würde, was im Gesetz Moses stünde. Man verquickt das oft. Man meint dann, hätten überhaupt nichts mehr mit dem Gesetz zu tun. Das ist nicht, was Paulus meint, das macht er an anderer Stelle klar. Aber das Gesetz ist nicht unsere Regierung. In der Schweiz macht man vieles, ähnlich wie in Deutschland. Aber die, die in der Schweiz wohnen, die Schweizer sind, sind nicht unter der Regierung Deutschlands. Das, was in Deutschland befohlen wird, ist oft gut. Ja? Und deshalb können andere Länder es auch zu ihrem Gesetz machen. Wir stehen unter dem Gesetz Christi, nicht unter dem Gesetz Moses. Aber es war Christus, der Mose das Gesetz gab. Und so tun wir wieder, was das Gesetz will. Nur ist das Gesetz nicht unser Staat, unsere Regierung, unser Regent. Es heißt in Hebräer Kapitel 8, dass das Gesetz in unser Herz hineingeschrieben worden ist. Der Schreiber zitiert eine Stelle aus dem Jeremia-Propheten. Der Israelit hat zum Teil das Gesetz in seinem Gewissen, weil er im Bilde Gottes geschaffen wurde. Paulus nimmt darauf Bezug in Römer Kapitel 2, dass unser Gewissen zum Teil den Willen Gottes schon enthält. Dieses Gewissen ist für uns gleichsam ein Gegenüber. In uns ist eine Stimme, die über uns steht. Eine interessante Angelegenheit, eine interessante Veranlagung, die wir mit uns gebracht haben in der Geburt oder von der Geburt her. Und das kam von den Eltern, von ihren Eltern, es kommt von Adam und Eva und Gott hat es in Adam und Eva hineingelegt. Gott hat seinen Willen schon im Gewissen hinterlassen, als er den Menschen schuf. Aber dieser Wille ist unklar geworden durch die Sünde, die auch in uns Einzug gehalten hat. Und so muss Gott ein Neues tun. Und das tut er. Er nimmt unsere Schuld weg. Römer Kapitel 8, Vers 3. Was das Gesetz Moses nicht tun konnte, indem es uns einfach befohlen hat. Wir waren nicht stark genug, nach unserem Gewissen und nach dem Gesetz zu leben. Das vermochte Gott. Damit wir wieder den Willen Gottes tun können, muss die Schuld weggenommen werden. Wer unaufgeräumte Schuld hat, der wird nicht gute Fortschritte machen können in der Heiligung, in der Gebundenheit an Jesus Christus. Also, Gott kommt und nimmt unsere Schuld. Und da heißt es in Römer 8, Vers 4, dass wir den Geist haben, dass wir uns nach dem Geist ausrichten. Das heißt, Gott hat unsere Schuld weggenommen, damit wir das täten, was das Gesetz forderte. Damit das vom Gesetz Geforderte in uns doch erfüllt würde, die wir nicht nach unseren Launen, nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Im Grunde sagt der Heilige Geist dasselbe, was das Alte Testament gesagt hat, im Kern. Denn es ist der Wille Gottes und der Heilige Geist ist Gott. Nun ist aber unser Verhältnis zum Willen Gottes etwas anders geworden. Im Alten Testament, weil der Geist nicht im Menschen notwendigerweise Wohnung aufgenommen hat, ist der Wille Gottes wie ein Zaun um ihn herum. Das Gesetz. Gott sagt, du sollst innerhalb dieses Zauns, auf diesem Hof sollst du leben. Da darfst du dich bewegen, da ist Freiheit. Da tust du den Willen Gottes. Gehst du aber über die Grenzen dieses Zauns hinweg, dann hast du übertreten. Das Gesetz war also ein Zaun, innerhalb von dem man den Willen Gottes tat, außerhalb von dem man übertreten hatte. Dieser Zaun ist abgebrochen. Für uns besteht er nicht. Das Gesetz ist noch da, aber es ist nicht mehr ein Zaun um uns her. Es ist nicht mehr unsere Regierung. Aber das heißt nicht, dass es ganz weg wäre. Gott lebt immer noch und er hat seine Meinung nicht geändert über Gut und Böse. Aber was ist eingetreten? Er hat den Zaun in unser Wesen hineingetan. Und jetzt ist er hier. Durch die Wiedergeburt, man vergleiche auch 2. Korinther 3, die ersten Verse dort, wo das Neue, der neue Bund, das Neue hineingraviert worden ist in unser Leben. Das Evangelium ist Gesetz Gottes in unserem Herzen. Der Geist Gottes ist da und hat hineingeschrieben in unser inneres Wesen den Willen Gottes. So ist also das Gewissen erneuert. Wir tragen jetzt den Willen Gottes in uns. Und dennoch ist dies nicht das Letzte. Denn immer noch sind wir schwach und finden es schwer, zu identifizieren, was der Wille Gottes sei. So bedürfen wir immer noch, wie das alte Israel, ein geschriebenes Wort vor uns. Und so hat uns Gott den neuen Bund aufgeschrieben. Testament heißt Bund. Im Grunde ist Testament und Bund nur ein Wort im Griechischen. Also, der neue Bund ist nun in unserem Herzen, aber er ist auch in Schriftform vor uns. Und dort können wir kontrollieren, was der Wille Gottes ist. Und nun soll der Wille Gottes in der Schrift und in unserem Wesen übereinstimmen. Wenn wir meinen, wir wüssten Gottes Wille, dann müssen wir kontrollieren, stimmt es auch so? Und der Heilige Geist will uns auch in unserem Denken und Empfinden leiten. Also, werdet ihr vom Geist geleitet, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz, aber nicht ohne Wort Gottes. Das hat Paulus hier nicht gesagt. Denn der Heilige Geist geht mit dem Wort Gottes um, wenn wir von ihm geführt werden. Das ist in Römer 8 vorausgesetzt. Wir lesen weiter. Die Ordnung Gottes ist also eine innere Ordnung. Sie ist in uns drinnen. Und wer diese Ordnung nicht pflegt mit dem Worte Gottes, der wird aufgeschmissen sein. Also weiter Kapitel 6. Kapitel 6, die ersten 5 Verse. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, dies ist ein Christenmensch, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, die ihr vom Heiligen Geist bestimmt werdet, nicht vom Gesetz, nicht von einem Haufen von Regeln, sondern vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, übereilt, er wollte den Willen Gottes tun, aber wir sind schwach und manchmal werden wir von der Sünde übereilt. Aber das entschuldigt uns nicht. Wir stolpern. Und dann sagen wir gern, ja, das wollte ich aber nicht tun. Aber das heißt nicht, dass wir sündlos sind. Wir entschuldigen uns nicht. Wir dürfen das nicht, denn wir haben Schuld. Wir dürfen uns nicht entschuldigen. Das muss Gott tun. Wir beschuldigen uns. Wir sagen, ja, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich bin total verdorben. Es kam nicht von dort, es kam von mir. Da soll es eine nette Geschichte geben von einem amerikanischen Mann Gottes namens Ironside, dessen Bücher auch zum Teil ins Deutsche übersetzt werden, zum Beispiel das unbequeme Wort von Wolfgang Bühne herausgegeben über die Heiligung. Ein sehr gesegneter Mann Gottes. Nun, an einem Sonntagabend nach der Abendversammlung, man hatte die Sitte, 2 Gottesdienste zu haben, und nach dem Abendgottesdienst kam irgendetwas auf, eine Spannung zwischen ihm und seiner Frau. Aber dann hat er auch bald dann das als Sünde bekannt vor seiner Frau. Aber leider fügte er einen Satz hinzu. Als er seine Sünde der Frau bekannte, sagte er, aber du weißt auch, dass ich heute dreimal predigen musste, hatte in dem Tag dreimal gepredigt. Mit anderen Worten, er wäre müde, ja? Ja, sagte seine Frau, und ich habe dir dreimal anhören müssen. Da merkt man, wie auch Menschen, die über Heiligung einiges wissen, dennoch schwach sind auf diesem Gebiet. Wir sind sehr menschlich. Die beiden werden wohl noch einmal eine Sünde bekennen müssen. Ich bitte um Vergebung. Ich habe mich selbst entschuldigt und zwar nicht angebracht. Das ist keine Entschuldigung, keine Müdigkeit, keine Krankheit, kein Druck. Entschuldigt mich für meine Schuld. Es ist immer Gnade genug, um gehorsam zu sein, in der Heiligung zu wandeln. Die Ordnung ist eine im Innern, aber ich kann übereilt werden. Und was dann? Dann sollen wir noch einen obendrauf geben, ja? Du bist ein Schuldner, du hättest das nicht tun sollen und so weiter. Das ist die Neigung. Aber das sollen wir nicht tun. Von Gott heißt es, oder vom Messias, er wird das geknickte Rohr nicht noch mehr schädigen. Jesus ist barmherzig mit unseren Schwächen. Und Paulus sagt, wir sollen es auch. Wir sollen einander helfen. Wir sollen wünschen, dass der andere wieder hochkommt. Irgendwie versuchen, ihn wieder zurechtzubringen in der Liebe Christi. Ihr, die ihr geistlich seid, die ihr wisst, was der Heilige Geist will und wie er umgeht. Der Heilige Geist will ja das Wesen Jesu in uns wachsen lassen. Die ihr geistlich seid, einem solchen im Geiste der Sanftmut. Der Heilige Geist, der uns geistlich macht, ist ein Geist der Sanftmut. Wenn ich von ihm geführt werde und ich mit dem anderen, der gestolpert ist, zu tun habe, dann will ich ihm in sanftmütiger Weise wieder helfen. Nicht roh, nicht grob. Im Geiste der Sanftmut, wieder zurecht. Und sieh dabei auf dich selbst, dass nicht auch du versucht werdest. Gerade im Umgang mit solchen, die gestolpert sind, können wir versucht werden, auch dann zu sündigen. Passen wir auf, seien wir wachsam. Tragt einer des anderen Lasten. Nicht nur die eigenen, sondern auch die des anderen. Jeder von uns darf mittragen. So werdet ihr, und auf diese Weise werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Christus ist unser Gesetz. Und wenn wir so handeln, dann werden wir nach dem Willen unseres Herrn leben. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da ist das Problem. Wenn jemand gestolpert ist und wir nicht im Geiste, im Heiligen Geist, der Geist der Sanftmut ist, helfen, dann meinen wir etwas zu sein. Nicht ich bin gestolpert, nein, ich habe gut gehandelt, aber du hast gestolpert und du solltest das nicht getan haben, jetzt musst du Buße tun. Nein, nicht so. Wir weisen auf Jesus hin und wollen eine Einstellung der Buße herbeiführen. Wir wollen uns auf die Stufe des Sünders herab. Wie Jesus das getan hat, er hat unsere Sünden auf sich genommen. Also, wenn jemand meint, etwas zu sein und ist doch nichts, betrügt er sich selbst. Und wir sind ja nichts, nur in Jesus sind wir etwas geworden. Ein jeder prüfe aber sein eigenes Werk. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben. Gott wird uns seine Ehre nicht vorenthalten, wenn wir einmal ankommen. Jeder wird alleine das Wohl des Herrn für treue Knechte erfahren. Und nicht für einen anderen. Denn ein jeder soll seine eigene Bürde tragen. Das ist jetzt vorausgesetzt. Das ist das Erste. Wollen wir die Lasten anderer tragen, dann müssen wir zunächst bereit sein, unsere eigene Bürde zu tragen. Jetzt gehen wir zum 1. Thessalonicher Brief über. 1. Thessalonicher und lesen dort einige Texte, die zu diesem Thema Freiheit und Ordnung etwas sagen. Ordnung ist also nicht nur etwas, das um uns her ist, in Gemeindeform, sondern ist etwas, das in uns ist, das Gott in uns hineingeschrieben hat. Aber sie ist auch etwas um uns her. Jetzt 1. Thessalonicher 1, wir lesen zuerst die Verse 6 bis 8. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und neu geschaffen worden im Bilde unseres Herrn Jesus Christus und wir wollen ihm ähnlich werden. Und jetzt sollen wir ihn imitieren, seine Nachahmer sein, so tun, wie er tut, seine Nachfolger sein. Nachdem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen hattet, sie ließen sich nicht von der Welt zurückhalten oder einschüchtern, sie wählten die Wahrheit Gottes vor der Torheit der Menschen. Unter viel Bedrängnis nahmen sie das Wort Gottes auf, und zwar mit Freude des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkte in ihnen die Freude. Sie merkten, da war die Wahrheit, die Realität im Evangelium, sodass ihr Vorbilder wurdet. Wenn jemand das Wort Gottes annimmt, dann wird er auch ein Vorbild für andere. Jeder von uns kann ein Vorbild sein für andere. Vorbilder wurdet allen Gläubigen in Makedonien und in Achaia. Das sind die zwei Teile Griechenlands jener Zeit. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht nur in Makedonien und Achaia, sondern auch an jedem Ort ist Kunde von eurem Glauben, der zu Gott gerichtet ist, ausgegangen, sodass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Diese Christen in Thessalonich wurden Vorbilder im Wandel und im Zeugnis. Im Wandel waren sie Vorbilder und man erzählte von ihrem Glauben, der zu Gott gerichtet war. Man erzählte weiter, da sind Menschen, die haben die Wahrheit erkannt und da wird auch entsprechend gelebt. Das ist noch nicht lange her, aber schon trägt das Frucht. Und so wurden sie Vorbilder für alle anderen Christen in der Gegend. Aber es blieb nicht dabei. Sie lebten nicht nur nach dem Wort des Evangeliums, sondern sie gaben es weiter und das gehört auch dazu. Wenn wir frei geworden sind von Schuld und Satan und Hölle, dann wollen wir diese wunderbare Botschaft der Freude weitersagen. Jeder in Thessalonich konnte das tun. Von dieser Gemeinde aus, nicht nur von den besonderen Evangelisten oder Ältesten oder wer immer auch da verantwortlich war. Nein, die Christen selbst waren Zeugen und in kurzer Zeit ging das Evangelium durch die ganze Gegend. Weiß man in dieser Gegend, dass hier Zeugen des Evangeliums sind oder halten wir den Mund? Ich bin auch einer, der zu oft den Mund hält. Aber diese Leute sollen auch uns ein Vorbild sein. Wir lesen weiter in Kapitel 2. Hier ist jetzt Paulus ein Vorbild. Er war den Thessalonichern ein Vorbild gewesen und deshalb konnten sie auch weiter das Evangelium sagen und leben. In Kapitel 2 haben wir die Erklärung für Kapitel 1. Dort lesen wir die Verse 7 bis 11. Paulus beschreibt, wie er sich und wie seine Mitarbeiter sich verhalten hatten, als sie dort die Botschaft des Evangeliums ausrichteten. Wir waren schonend, und das Wort bedeutet auch zart. Wenn wir Verantwortliche sind, Paulus und seine Mitarbeiter sind ja Missionare, Verantwortliche, und die Verantwortung setzt sich fort bei den Hirten in der Gemeinde, bei den Verantwortlichen. Wenn wir als Verantwortliche, als Hirten mit anderen umgehen wollen, dann werden wir gnädig sein wollen, schonend, wie wir schon aus dem Galaterbrief erfuhren, helfen, aufrichten, nicht in der Stimmung, jetzt bin ich etwas, ich bin eine Autorität und du musst einfach gehorchen. Nein, ich bin dein Sklave, ich bin dein Diener. Wir schonen, wir sind zart, wir wissen um das Zerbrechliche des menschlichen Wesens. Ein Mensch ist sehr zerbrechlich. Man kann sehr schnell etwas kaputt machen. Ich habe so viel kaputt gemacht in meinem Leben. Wir müssen lernen, zart, schonend umzugehen mit anderen. Manche sind schon fester geworden, die können schon festere Worte vertragen, aber manche sind noch jung im Glauben, trotz dessen, dass sie vielleicht schon 30, 40 Jahre Christen waren. Aber sie sind irgendwie schwach geblieben, zerbrechlich. Gott wolle, dass sie stark werden. Wir waren schonend und zart in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter das eigene Kind pflegt. Welch ein Bild. Eine Mutter, die noch nicht lange zurück ein Kind auf die Welt brachte und jetzt pflegt sie es. So wie diese Mutter mit ihrem Kleinen umgeht, so wollen wir als Hirten mit anderen umgehen. Da ist das Beispiel. Da ist das Beispiel der Ordnung. So verlangte uns sehnlich nach euch. Liebe wird gesehen. Dabei gefiel es uns wohl, nicht nur die gute Botschaft Gottes mit euch zu teilen, sondern auch unsere Seelen, unser Wesen, unser Leben. Wir müssen bereit sein, wie Hudson Taylor, wie ich gestern Abend wohl sagte, nicht nur zu verkünden, sondern unsere Zeit, unsere Energie dran zu geben. Für andere. Wir wollen ein Stück Leben in das Leben von anderen investieren. Paulus war dazu bereit, weil ihr uns lieb geworden seid. Denn ihr erinnert euch, Brüder, unserer Mühe oder unserer Arbeit und Anstrengung, während wir Tag und Nacht arbeiteten, um nicht jemandem von euch zur Last zu fallen, verkündeten wir euch die gute Botschaft Gottes. Ihr seid Zeugen, sie wissen es, und Gott ist Zeuge, mit welcher heiligen Scheu, es gibt eine heilige Scheu, und wie gerecht, wie richtig und untadelig, man kann uns nichts vorwerfen. Man kann nicht sagen, da hast du falsch gehandelt. Untadelig, wir bei euch, den Glaubenden waren, gleich wie ihr wisst. Wie wir einen jeden von euch, niemand soll übersehen werden, jeden von euch, wie ein Vater die eigenen Kinder aufriefen, in ihrer Besetzung steht da vielleicht ermahnten, das ist schade. An dieser Stelle steht nicht ermahnen, sondern aufrufen, Zuspruch geben. Wie ein Vater die eigenen Kinder aufriefen und ermutigten und bezeugend nahelegten, so wollen wir Hirten sein. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 4. Bedenken wir, vergessen wir nicht, dass dieser Brief nicht nur an die Leitung geschrieben wurde, sondern an jeden Christen in Thessalonich, jeden, der Jesus angenommen hatte, sollte den Brief zur Kenntnis nehmen und zu Herzen nehmen. Und was soll er jetzt? Jetzt hat er eben von der Entrückung gesprochen in den Versen 13 wohl bis 17. Und in Vers 18 fügt er etwas hinzu. Da haben wir dasselbe Wort, das wir in Kapitel 2, Vers 11 hatten am Ende, aufrufen. Das Wort kann mit Trösten übersetzt werden oder Zuspruch geben übersetzt werden, es kann aber auch aufrufen heißen. Und da sagt Paulus, nachdem er von der Wiederkunft Jesu für die Gemeinde gesprochen hat, somit sprecht einander zu, mit Aufruf oder Trost, je nachdem es notwendig ist, mit diesen Worten. Dies ist Heilige Schrift, gebraucht es, um einander zu helfen. Erinnern wir einander daran, der Herr Jesus kommt. Und je nachdem jemand etwas braucht, der eine braucht Trost, der andere braucht Ermahnung, Aufruf. Je nachdem müssen wir entsprechend rufen zum anderen. Das Wort bedeutet rufen, aufrufen, herbeirufen, zurufen. Wir wollen also einander Zuspruch geben in Form von Aufruf, Ermahnung oder Trost. Wir gehen über zu Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 11. Hier haben wir dieselbe Formulierung. Jetzt hat er wieder von der Wiederkunft Christi gesprochen, aber hier war es etwas ernster. Hier hat er auch von Verlorenen gesprochen. In Kapitel 4 sprach er von denen, die jemanden verloren hatten und die Leid trugen. Die sollten getröstet werden. Andere sollten im Blick darauf gewarnt werden, Aufruf bekommen. Hier ist es ein ernstes Wort und da gebraucht er dieselbe Formulierung. Darum ruft einander auf, nicht ermahnen. Das kann enthalten sein, wie ich schon angedeutet habe. Aber es ist nicht das Wort für ermahnen. Deshalb dürfen wir es nicht einengen. Wir sollen diese Worte nicht gebrauchen, um dauernd dem Nächsten daran zu erinnern, er hätte Schuld. Ermahnen heißt ja eine Erinnerung an Schuld. Es ist mehr denn das. Es ist ein Geben, ein Aufrufen, ein Mitnehmen, schonendes Mitnehmen, schonender Zuspruch. Darum ruft einander auf. Wer soll das tun? Jeder Christ in Thessalonich. Die Ordnung verlangt es, dass jeder sich in diese Lebensordnung hineinbegibt und seinen Beitrag leistet. Auch das ist Ordnung. Das ist die Gestalt, das Wesen, das sind die Züge des Gemeindelebens, dass jeder wie ein Hirte für den anderen da ist. Nicht nur die Leitung, nicht nur die dafür gewählt wurden. Darum ruft jeder, alle Brüder und Schwestern, einander auf und einer baue den anderen, so wie ihr auch tut. Nur setzt das fort. Nicht einer haue den anderen, sondern einer baue den anderen. Ja, das ist natürlich etwas anderes, nicht wahr? Wir sollen etwas hineinlegen. Was heißt bauen? Bauen heißt etwas beitragen, etwas in das Leben des anderen hineintragen als Baustein, damit er sein Ziel erreicht. Was ist das Ziel des Bauens? Das Ziel ist, nach Epheser Kapitel 4, dass wir alle Christus ähnlich werden. Das ist das Ziel aller Gemeindearbeit, aller Missionstätigkeit, sämtlicher Tätigkeiten von Christen. Das Ziel ist, dass Menschen, ob sie heute noch verloren sind oder nicht. Paulus sagt, ich gehe hinaus, damit die Menschen eines Tages Christus ähnlich sind. Dazu gehört Rufen, zu Christus führen, aufbauen, Nacharbeit, aufbauen in der Gemeinde, Leibleben fördern, alles gehört dazu. Bauen, einander bauen, Bausteine hineinlegen, damit der andere ein Stück vorwärts kommt in der Christusähnlichkeit, im Christusähnlich werden. Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wisst um die. Das Wort bedeutet wissen. Wisst um die, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Hier ist ermahnen, erinnern, auch wenn Schuld da war, erinnern daran und zurechthelfen wollen. Und haltet sie mit Liebe in sehr hoher Achtung. Hier haben wir den Vorstand oder die Hirten der Gemeinde. Die Gemeinde, die Christen in der Gemeinde, sollen die Leitung in der Gemeinde sehr hoch halten, mit Liebe. Paulus beginnt damit, dass er sagt, nehmt zur Kenntnis, wisst um die. Manchmal denken wir gar nicht an sie. Wir leben einfach unser Leben weiter und wir wissen nicht um sie. Nun möchte ich noch etwas Weiteres sagen zu diesem Wort wissen. Das ist ein Wort, oder ich beginne anders. Im Neuen Testament schreiben Juden, einer ist ein Nichtjude, der ist Lukas. Die anderen sind Juden. Und ihre Muttersprache ist Hebräisch. Und wenn sie Griechisch schreiben, denn sie haben Griechisch geschrieben, dann denken sie manchmal Hebräisch. Genau wie einige von ihnen. Russisch denken, wenn sie Deutsch sprechen. Ich kenne das auch. Ich habe ein Problem zweiseitig, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin von klein auf. Wenn ich Englisch spreche, kann ich Deutsch denken. Wenn ich Deutsch spreche, kann ich Englisch denken. Das ist manchmal dann ein doppeltes Hindernis. Das ist nicht notwendigerweise verkehrt. Das geht so weit, dass das Griechische im Neuen Testament, das wir vor uns haben, manchmal zwar griechische Wörter sind, aber der Satzbau und der Gedankengang und die Art, wie die Wörter gebraucht werden, eigentlich hebräisch ist. Es ist wie wenn sie fast wie Glas wären und dahinter strahlt das Hebräische durch diese Wörter hindurch. Jetzt will ich das anwenden auf dieses Wort. Dieses Wort im Hebräischen bedeutet zu schätzen wissen. Und ich vermute, ich denke fast, dass auch im 2. Thessalonicher 1 das Wort dort so gebraucht wird. Aber ich will jetzt uns nicht damit belasten. Hier könnte das auch der Fall sein. Paulus ist auch ein Hebräer. Er ist aufgewachsen in der Schule Gamaliels, eines hebräischen Lehrers. Und manchmal denkt er auch, trotz dessen, dass er sehr fließend war im Griechischen, manchmal denkt er auch hebräisch. Und es könnte sein, dass er hier so denkt. Immerhin waren es ja auch Juden, die Christen waren in Thessalonich und die werden das schon verstanden haben. Die waren die ersten Christen, dann kamen andere hinzu. Lesen wir es einmal so. Wir bitten euch aber, Brüder, wisst zu schätzen die, die an euch arbeiten. Lernt ihre Arbeit zu schätzen, nicht wegen ihres Amtes, sondern wegen ihres Werkes, sagt Paulus. Das macht sie schätzenswert. Die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen, und haltet sie mit Liebe in sehr hoher Achtung ihres Werkes wegen. Punkt. Und jetzt hat er wieder einen Auftrag, das war ganz kurz, aber sehr wichtig, und jetzt geht er wieder weiter. Die Ordnung in der Gemeinde ist nicht nur die Leitung. Sie ist der Wille Gottes im Herzen eines jeden. Jeder von uns hat seinen Auftrag. Und Paulus erinnert jetzt daran, wie sieht das aus, wenn jeder Hirte ist für andere. Jeder Christ ist ein Hirte. Habt Frieden unter euch. Ich würde es gern sehen, wenn jeder von Ihnen ihre Übersetzung hier prüfen würde. Es steht nicht Frieden mit der Leitung. Natürlich ist das eingeschlossen. Habt Frieden unter euch. Aber die Tatsache, dass es gerade nach dem Besprechen der Leitung kommt, legt es nahe, dass es dort beginnt. Habt Frieden mit der Leitung, aber nicht nur dort. Habt Frieden mit jedem. Gott möge uns lernen, in Frieden miteinander zu leben. Vers 14. Wir rufen euch aber auf, nicht ermahnen. Er hält ihnen nichts vor. Er erinnert an keine Schuld notwendigerweise. Wir rufen euch aber auf, Brüder. Ermahnt die Unordentlichen. Die haben Schuld und die brauchen Erinnerungen, die müssen ermahnt werden. Ermahnt die Unordentlichen, hier haben wir wieder dieses Wort Ordnung. Die, die nicht nach der Ordnung des Evangeliums leben. 2. Thessalonicher 3 hat hier Parallelstellen. Die nicht nach der Ordnung des Evangeliums leben. Da muss man wieder neu fragen in der Heiligen Schrift, wie sieht es da aus? Tröstet die Kleinmütigen, die unordentlich sind, irgendwie abweichen von der Ordnung des Evangeliums, das ist eine Gruppe. Eine andere Gruppe ist solche, die kleinmütig sind, die noch schwach sind, die keinen richtigen Mut haben. Die müssen ermutigt werden, getröstet werden. Dritte Aufgabe, nehmt euch der Schwachen an, tragt einander. Dann müssten nicht so viele Leute zum Psychiater gehen, obwohl das wahrscheinlich kein großes Problem hier ist. Seid langmütig gegen alle. lange Geduld haben. Langmut ist Liebe in die Länge gezogen. Seht zu, dass niemand jemandem Böses mit Bösem vergelte. Wir sollten danach schauen. Wer soll das tun? Jeder Christ. Jeder Christ soll Ausschau halten, nicht wie die Polizei, sondern wie ein Hirte. Helfend, schonend, zart, mit gutem Willen, dass nicht irgendwo Böses mit Bösem vergolten wird, sondern strebt allezeit dem Guten nach. Was gut ist, wird der Herr bestimmen, nicht ich. Ich halte das eben für gut. Nein, das muss der Herr bestimmen. Strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Wir merken also, es geht über die Grenzen der Christenschar hinaus, auch bei Nichtchristen. Und zum Schluss, freut euch allezeit, lasst nicht ab zu beten. Jetzt wollen wir beten. Und wir wollen das Gehörte ins Gebet vor den Herrn tragen. Ich will versuchen, diese Frage zu beantworten mit einigen kurzen Schriftstellen und einigen Bemerkungen zum Thema. Aber wenn jemand noch sonst eine Frage hätte, denke ich, darf er sie noch stellen. Wir können nicht allzu viel Zeit verbringen, aber sollte jemand eine Frage haben, die jetzt beantwortet werden sollte, bin ich bereit, das zu tun. Träume, was ist es um die Träume? Es gab vor vielen Jahren einen Psychologen, der sehr großen Wert auf Träume legte, aber das hat zu großer Verwirrung geführt in der ganzen Psychologie. Aber Träume sind ja nichts Neues, auch nicht beschränkt auf die Entwicklung der Psychologie. Sie haben von jeher einen Platz in unserem Leben gehabt. Es gibt drei Quellen von Träumen. Einmal sind Träume ganz natürlich. Es hat unser inneres Gemüt, unser Wesen, die Eigenart, im Schlaf einiges zu wiederholen, das wir irgendwann einmal erlebt haben. Nur geht das ziemlich durcheinander und findet manchmal neue Gestalt. Das sind ziemlich willkürliche Vorstellungen, die wir dann erleben in unserem Schlaf. Sie haben keine notwendige Weise, keine besondere Bedeutung. Natürlich manchmal, wenn wir etwas Eindrucksvolles erlebt haben, kann das dann wieder auftauchen in unserem Geist während des Schlafes. Aber das heißt nicht, dass das irgendwie notwendigerweise von Bedeutung wäre. Dann hat es noch einen anderen Ursprung gehabt, besonders zu biblischen Zeiten, als das Wort Gottes noch nicht vollständig da war. Gott hat manchmal mittels Träume einem Menschen etwas offenbart. Aber jetzt müssen wir bedenken, dadurch wurde jemand ein Prophet. Wenn Gott etwas unmittelbar auf diese Weise offenbart, dann ist das ein Mittel, durch das diese Person ein Prophet wird. Propheten bekamen ihr Wort von Gott auf verschiedene Wege. Der eine bekam es vielleicht in seinen Gedanken, der andere vielleicht akustisch, der andere wieder anders. Einer hat etwas gesehen im Gesicht, also Gott hat ihm das gezeigt. Andere haben es gesehen im Traum und dort auch einiges gehört. Josef, der die Maria heiraten will, wird mitgeteilt, dass sie nicht gesündigt hat. Sie hat mit keinem anderen Mann geschlafen. Sie ist ihm treu gewesen. Und das, was in ihr jetzt wächst, ist von Gott, dem Heiligen Geist. Die Weisen aus dem Morgenland bekommen einen Traum. Das war eine direkte Offenbarung Gottes. Gott gebrauchte diese Situation, um ihnen etwas mitzuteilen. Aber nicht nur Gott kann Menschen gebrauchen oder kann ihnen etwas sagen, sondern auch der Teufel kann das tun. Propheten sind nicht nur von Gott, sondern Propheten sind auch von unserem Feind. Und Wenn in der charismatischen Bewegung das nicht durchschaut wird, dann ist das, weil die Sache dort sehr verschleiert ist und weil sie eine sehr starke Verführung ist. Dort werden auch Träume gesehen, nicht nur des Nachts, sondern des Tages. Ich hatte einen Studenten oder zwei, die haben einmal mit einem solchen oder mehr mit solchen gesprochen, und da wurde erzählt, wie das zu sich ging. Während des Tages, man sitzt vielleicht im Kreis und man versucht zu meditieren und dann sieht man etwas. Und der eine sieht dies und der andere sieht das, und dann kann es sein, dass man das zusammenlegt und dann soll das eine Botschaft sein. Das kann einfach Mist sein, dass wir selbst spinnen oder uns vorstellen, wertlos, und wir geben ihm einen Wert, den es nicht hat. Oder es kann auch vom Feind sein, denn wer sich dem charismatischen Einfluss öffnet, kommt oft unter den Einfluss eines bösen Geistes. Nicht immer, aber sehr oft, allzu oft. Wer also Wert legt auf Träume, sollte sehr vorsichtig sein. Ich will jetzt einige Verse lesen aus dem Jeremia-Propheten, zuerst aus Kapitel 23. Jeremia 23, Vers 25. Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen prophezeien und sagen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Nicht alles, was wir träumen, ist Wahrheitsbotschaft. Vers 28. Der Prophet, der einen Traum hat, man muss jetzt bedenken, dass der Wert legt auf seinen Traum, als eine Botschaft, die ernst genommen werden soll, der macht sich dadurch zum Propheten. Der versteht sich als Propheten. Er mag sich nicht so nennen, aber dadurch gibt er zu verstehen, dass er eine Offenbarung bekommen hätte. Und das nennt man in der Bibel Prophet. Vers 28, der Prophet, der einen Traum hat, erzähle deinen Traum, das soll er nur machen. Wer aber mein Wort hat, der sage mein Wort wahrhaftiglich. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemein? Das eine ist Spreu, Stroh, das andere, was Gott gibt, das ist Weizen, das ist Korn, davon kann man leben, das ist Nahrung. Träume, auf die wir großen Wert legen, können einfach Spreu sein oder eine falsche Botschaft. Wir sollten sie nicht allzu ernst nehmen. Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn jemand meint, etwas im Voraus gesehen zu haben. Da sagt jemand, das habe ich schon geträumt gehabt, was heute zugetragen ist oder was da geschehen ist. Dann habe ich meine Bedenken. Wo kommt so etwas her? Kapitel 29, Verse 8 und 9. 29, Verse 8 und 9. So spricht der Herr, hier ist das der Name Gottes, Jahwe, so spricht Jahwe der Heere, der Gott Israels. Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf ihre Träume, die ihr träumt. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht Jahwe. Also große Vorsicht ist geboten. Man muss wirklich auf Gottes Wort eingestellt sein, wie es in Kapitel 23 hieß. Das soll jetzt genügen für diese Frage. Sind noch andere Fragen da? Offenbar keine brennenden. Dann können wir also abschließen. Vielen Dank.